Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Alle wollen Liebe und alle glauben, Philosophie wüsste mehr als andere. Was könnte also reizvoller sein als eine Philosophie der Liebe, so heißt das neue Buch von Peter Travny. Und wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dann versteht er mehr von der Liebe als andere. Und ich hätte ein paar Fragen. Herzlich willkommen, Peter Travny.
Ja, danke schön. Hallo.
Stimmt das, dass die Philosophie mehr von der Liebe versteht als alle anderen?
Die Philosophen glauben das, ja. Also man könnte sagen, dass seit der Antike die Philosophen der Ansicht sind, mehr von der Liebe zu verstehen. Bis heute könnte man sagen, wenn Sie solche Namen hören wie Platon oder so, dann gibt es dort klassische Statements und Texte zur Liebe, in denen uns mitgeteilt wird, was Liebe ist.
Ja, sogar sprichwörtlich. Es gibt diese platonische Liebe.
Es gibt platonische Liebe. Das wird meistens allerdings falsch verstanden. Ja, aber ich bin nicht der Ansicht, dass die Philosophen mehr von der Liebe verstehen, weil ich eher der Ansicht bin, dass, also wenn überhaupt jemand etwas von der Liebe versteht, dann sind es die Dichter und Schriftsteller. Weil sie einfach näher dran sind an dieser Erfahrung, an dieser auch häufig verheerenden Erfahrung natürlich, während eben die Philosophen mit ihrem Erkenntnisideal doch an diesem Phänomen scheitern, ja.
Ja, also diese Idee, dass die Dichter näher dran seien, darauf würde ich sicher später nochmal gerne zurückkommen, warum die mehr verstehen könnten von der Liebe. Aber bleiben wir erst nochmal bei der Philosophie. In dem Wortteil Phil, das hat ja was mit Liebe zu tun. Philosophen sind diejenigen, die die Weisheit lieben. Sie zitieren Novalis, der sagte, dass die Philosophie eigentlich was mit Liebkosung zu tun hat und mit Lust am Wissen.
Ja.
Also insofern hat die Philosophie mit Liebe dann doch irgendwas zu tun. Irgendein inniges Verhältnis muss es geben.
Ja, nun, man könnte sagen, dass die Philosophen schon auch so Liebessucher sind und dass sie eigentlich von Haus aus vielleicht tatsächlich dazu prädestiniert wären, von der Liebe am meisten zu verstehen. Aber ja, die Sophia als Weisheit ist dann doch etwas anderes als ja, die erotische Liebe als solche. Und es gibt da eben halt auch die Tradition in der Philosophie, dass, also seit Sokrates, die Philosophen zwar sehr viel von der Liebe reden, aber in der Praxis doch an ihr scheitern. Also ich meine ganz konkret, Sokrates zum Beispiel durch Xantippe mehr, also sehr häufig darauf aufmerksam gemacht wird, dass, was es heißt, in einer, zum Beispiel in einer Ehebeziehung zu leben.
Xantippe, die es auch zu einer Sprichwörtlichkeit eigentlich gebracht hat, also fast schon als Schimpfwort, ne?
Also genau. Ja, also natürlich die zänkische Frau, die eben halt ihrem Ehemann gewissermaßen das Leben vermiest, was allerdings historisch sich so nicht erweisen lässt. Ja.
Ja, aber können Sie das ein bisschen beschreiben? Sie widmen ja dieser Beziehung zwischen Sokrates und Xantippe ein paar Seiten und drehen und wenden das auf eine bestimmte Weise.
Ja, nun, Sokrates ist als Gestalt des Platons nun tatsächlich derjenige, der Erotiker par excellence. Er erscheint so und also geht so durch die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Konkret ist es nun so, dass in der Geschichte schon diese Ironie ganz früh entstanden ist, dass Sokrates tatsächlich derjenige ist, der zwar dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit wendet, allerdings eben zum größten Teil natürlich mit jungen Männern darüber spricht, aber im Privaten nun vollkommen daran scheitert. Und das nehme ich doch auch als ein Menitekel gewissermaßen aller Philosophen, die eben gut reden haben darüber, aber im Großen und Ganzen doch sich, wie auch alle anderen Menschen, dem Phänomen nicht gewachsen zeigen.
Ja. Verstehe. Was Philosophen aber vielleicht können, zumindest ein bestimmter Typ von Philosophen, ist was definieren, also Grenzen festlegen und irgendwie erklären, was das und das sei, hier die Liebe. Und mir ist es so gegangen bei Ihrem Buch, das ist so eine Sammlung aus ganz unterschiedlichen Essays, also viele kleine, kurze Essays, von denen einige, vielleicht nicht alle, aber einige doch was zu tun haben mit Drehen und Wenden, also mit dem Gegenstand von verschiedenen Seiten anschauen. Und gegen Anfang habe ich mir einen Satz gemerkt, den ich kurz mal vorlese, weil ich mich daran so festgehalten habe, weil ich dachte, okay, das ist jetzt eine Definition, so ist das jetzt. Der Satz lautet: Liebe ist eine Bindung, die sich großzügig Zeit nimmt, Zeit gibt. Kann ich das kaufen so, als das ist Liebe?
Naja, also ich habe es nicht als Definition gedacht. Ich denke auch, dass Liebe eigentlich grundsätzlich immer mehr ist, als man denkt, als man annimmt. Ja? Also man denkt vielleicht gerade, ich habe irgendwas verstanden oder ich hab's, Eureka. Aber im nächsten Augenblick entkommt sie einem dann doch wieder und man findet, dass sie dann doch wiederum was anderes ist. Natürlich würde ich Bindung und Zeit zum Beispiel für Elemente der Liebe betrachten. Ja, ich würde schon sagen, dass Liebe Zeit braucht, um sich zu entfalten und dass sie auch Zeit gibt in Situationen. Aber wie ich gerade gesagt habe, es ist ein Überschuss an Bedeutungen, die Liebe immer wieder freisetzt, auch im Leben. Nicht wahr? Man weiß ja häufig gar nicht, dass man verliebt ist oder man denkt, man ist verliebt und im nächsten Augenblick weiß man, dass man es doch nicht ist. Also insofern ist es ein sehr, sehr vieldeutiges Phänomen, ja.
In dem Satz ist das Wort von der Bindung vielleicht gar nicht so überraschend, aber das Wort mit der Zeit, also wie man muss kann jetzt auch kurz verraten, dass Sie sich intensiv beschäftigt haben oder das auch immer noch tun mit dem Werk Martin Heideggers. Sie leiten ein Martin Heidegger gewidmetes Institut in Wuppertal. Insofern kann das kein Zufall sein, wenn Sie der Liebe die Zeit hier beigeben. Also können Sie das vielleicht noch ein bisschen vertiefen, was Sie da meinen?
Naja, eigentlich habe ich natürlich an Heidegger nicht gedacht bei dem ganzen Zeug da, aber
nicht ohne ja. Das Risiko verwendet haben, dass Sie danach gefragt werden.
Okay, ja, okay. Die Liebe macht schon auch etwas mit der Zeit, beziehungsweise die Zeit, könnte man sagen, macht auch irgendwas mit der Liebe. Es gibt Liebeszeiten, nicht wahr? Bestimmte Erfahrungen der Zeit sind mit der Liebe verbunden. Das kennt man aus der Literatur. Nicht wahr? Augenblick, du bist so schön, verweile doch. Also schon von Goethe her dieser Satz aus dem Faust. Liebe zum Beispiel verdichtet Zeit. Nicht wahr? Man vergisst zum Beispiel mit dem Geliebten oder der Geliebten wie die Zeit. Ja? Man denkt, man ist vielleicht nur eine kurze Zeit mit ihr zusammen, also man verbringt eine. In Wirklichkeit ist es schon was weiß ich, Abend geworden und der Tag vorbei und so weiter. Es gibt diese Ansicht zum Beispiel, dass man 3, 4, 5 Tage voller Liebe doch einem, sagen wir mal, Leben gänzlich ohne Liebe irgendwie vorziehen würde, nicht wahr? Also die Liebe, ja, hat diese Seite, dass sie Zeit verlängert, Zeit verdichtet, Zeit verkürzt, Zeit vielleicht sogar aufhebt. Ja, das gehört zu ihr.
Ja, ein Eindruck, den man jetzt hier auf einer Buchmesse haben kann, aber den man ohnehin im 21. Jahrhundert haben muss, von Zeit, ein Eindruck von Zeit. Und ein Eindruck von Zeit, den man überhaupt in der Moderne, glaube ich, immer hatte, nämlich, dass sie immer knapper wird. Also Zeit fehlt immer. Zeit ist knapp, Zeit ist Luxus auch.
Ja.
Heißt das, wenn das stimmt, dass auch Liebe Luxus ist?
Ja, wir Liebe Luxus, ja, also Liebe wahrscheinlich ist schon für, denke ich mal, jeden Menschen nach wie vor das vielleicht Erstrebenswerteste, was man wirklich erfahren kann oder was man in seinem Leben auch haben möchte. Aber in der Tat, im sogenannten Neoliberalismus, in der Taktung unserer Tage, wird das schwierig, immer schwieriger auch zu leben, weshalb es eben halt dann solche grandiosen Erfindungen wie Dating-Apps gibt, also Tinder und so weiter, um dieser Taktung, diesem Rhythmus irgendwie auch zu entsprechen, wobei man natürlich darauf hinweisen muss, dass diese Dating-Apps nun keine Liebesinstrumente sind, sondern vielleicht eher längerfristig auch zur Zerstörung dieses Phänomens beitragen können.
Ja, können Sie das ein bisschen erläutern? Also die Dating-Apps wie Tinder sind ja so, wie soll man sagen, also die sind die Spitze eines Eisbergs, der von vielen Leuten betrachtet wird, um den gegenwärtigen Zustand der Liebe zu ermessen oder zu sagen, wie es um ihn bestellt ist. man kann sich da, also man ist auf der Suche nach Matches, ausgehend von bestimmten Parametern, die man einträgt. Die erste Frage, wenn Sie darüber nachgedacht haben, haben Sie nur soziologische Literatur darüber gelesen oder haben Sie auch selber mitgemacht? Selber ausprobiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte meiner älteren Tochter da mit ihr darüber diskutiert, ob ich das nicht mal ausprobieren sollte. Sie hat mir davon abgeraten.
Also ich weiß, dass Sie bei Instagram unterwegs sind, aber ich weiß nicht, ob Sie bei Tinder unterwegs sind.
Ja, nein, das habe ich dann doch nicht gemacht.
Wir sind unter uns, Sie können das verraten.
Ja, nein, ja, ist klar. Aber also ich bin auch Dozent, Universitätsdozent, das würde meine Studenten, glaube ich, etwas verunsichern, wenn ich auch auf Tinder auftauchen würde. Also insofern habe ich es dann sein gelassen. Und muss eben sagen, dass ich in dieser Hinsicht natürlich dann tatsächlich auf die Erfahrung auch verzichtet habe, beziehungsweise nicht auf Erfahrung zurückgehen kann. Aber nach all dem, was ich höre, ist es eben halt schon so, dass man in einem, sagen wir mal, gewissen Zeitkorsett, ja, also auch beruflicherweise, die Zeitfenster, die es gibt, ganz gut mit dieser Dating-App füllen kann. Ich will nicht sagen, wozu, aber eben doch so, dass, sagen wir mal, wenn ich heute in Frankfurt bliebe und nicht nach Hause fahren würde, heute Abend vielleicht irgendwie irgendein Date durch diese App mir leisten könnte. Und ja, gut, das passt irgendwie zu diesem Leben. Man muss da vielleicht auch gar nicht moralisch irgendwie irgendwelche Einwände haben, aber vor dem Hintergrund dessen, dass Liebe andere Ansprüche stellt, kann man darüber nachdenken, was das gewissermaßen mit den Leuten macht, die solche Apps nun verwenden, on the long run.
Ja. Ja, genau, aber tun Sie das doch, oder Sie haben es ja auch getan, drüber nachdenken, was das macht. Diese Dating-Apps, die werden ja häufig beschrieben als etwas, die irgendwas, wo was fehlt. Ne? Also wo eine bestimmte körperliche Erfahrung zunächst mal fehlt, wo verschiedene Sachen quantifiziert werden und wo man sich die andere so ein bisschen zunächst mal auf Distanz eigentlich hält. Sehen Sie das insgesamt auch so, dass Dating-Apps eigentlich die Verkörperung von gewissen Mangel sind? Oder das Wort Schutzschild taucht bei Ihnen auf im Zusammenhang mit Dating-Apps?
Also ich denke, dass man, also jedenfalls scheint mir das der Fall zu sein, dass heutzutage zum Beispiel eine in meiner Generation noch nicht so anwesende Differenzierung zwischen Liebe und Sexualität vorgenommen wird. Ja, dass man Liebe gewissermaßen zurückhält in der Begegnung mit den anderen, aber dafür zum Beispiel durch die Dating-App Sexualität gewissermaßen in den Vordergrund stellt. Das gehört ja auch zu den, sagen wir mal, Parametern dieser App. Also ich meine die Quantifizierung der Attraktivität und so weiter. Ich halte diese, natürlich kenne ich auch diese Trennung, ich weiß auch, dass man die leben kann, halte die aber für das Phänomen von Liebe eher für problematisch. Das heißt also, ich würde dieses Auseinanderbrechen oder Auseinanderdividieren von Sexualität und Liebe so nicht mitmachen wollen. Und ja, das würde sie kritisieren. Das Buch ist ja auch meinen Töchtern gewidmet. Die eine ist allerdings erst 9, aber gut, die andere ist etwas älter. Den würde ich also raten, das nicht so fahrlässig aufs Spiel zu stellen, diese Einheit von Liebe und Sexualität.
Ja, ah ja. Sie haben vorhin so was Schönes gesagt, sinngemäß, dass Liebe auch immer was Uneinholbares hat oder das, was man jedenfalls nicht so einfach in den Griff kriegen kann, nicht so einfach definieren kann. Und der Umstand, dass Sie hier so viele, ich habe sie gar nicht gezählt, Stücke geschrieben haben und die Liebe aus so unterschiedlichen Perspektiven anschauen, mit so sehr, sehr unterschiedlichem Material und innerhalb dieser Stücke dann auch nochmal die Sachen so ein bisschen drehen. Und wenn, ich habe den so verstanden, dass das ein Umgang ist damit, also die Liebe nicht auf den Punkt bringen zu wollen. Ist das?
Genau, also ich möchte schon der Mehrdeutigkeit, ja, diesen vielen Bedeutungen der Liebe irgendwie gerecht werden und sie eben halt nicht, wie es viele Philosophen getan haben und meiner Ansicht nach auch heute noch tun, irgendwie auf den Punkt zu bringen, weil sich das mit diesem Phänomen so nicht machen lässt. Deswegen wähle ich auch durchaus literarische Ausdrucksformen und eben halt keineswegs irgendeinen akademischen trockenen Ton, der, wie soll man sagen, paragraphweise über dieses Phänomen irgendwie berichtet oder es gar irgendwie ableiten will oder sowas.
Ich greife da jetzt einfach mal so zwei, drei Sachen raus, die Sie anschauen. Love Songs liegt nahe, dass Sie das gemacht haben. Und Sie haben den Liebessong vielleicht schlecht hingenommen. All You Need Is Love ist einer der ersten, ist der Titel, Beatles. Beginnt mit der Wiederholung des Liebesworts und dann prallt es aber auf die Marseillaise,
ja,
die man da hört.
Ja.
Einer von vielen Kontrasten, mit denen Sie arbeiten in Ihren Texten. Wie lösen Sie den auf? Also wie kann das sein, dass die Beschwörung und Wiederholung von Liebe auf ein Kriegslied prallt?
Ja, es war halt die Zeit, Ende der 60er Jahre, nicht wahr? Die Hippies, die gewissermaßen auf den Festivals auch optisch und so weiter das Zepter übernommen haben, die also die Präsenz, die gewissermaßen damals angesagt waren. Und die Beatles reagieren insofern darauf, dass sie, man könnte sagen, vielleicht diese Losung Liberté, Égalité, Fraternité durch die dreimalige Nennung Love beantworten. Und in der Zeit auch des Vietnamkriegs und so weiter, die Liebe mit dem Krieg an der Stelle kollidieren lassen. Das ist natürlich nur eine Interpretation, es gibt sicherlich auch noch andere, aber das ist ja nun erstaunlich tatsächlich, und dass dieser Song, manchmal nimmt man das gar nicht mehr wahr, nicht wahr? Weil der Song einfach uns so vertraut ist, dass man aber doch, wenn man mal aufmerksam ist, tatsächlich am Anfang die Marseillaise hört. Ja.
Ja. Bei diesem Beispiel wird schon total klar, dass Liebe vielleicht nicht nur eine Privatsache ist, nicht nur eine Intimangelegenheit ist. Einmal diskutieren Sie diese Frage sogar ausdrücklich. Können Sie uns da ein bisschen dran teilhaben, was Ihnen einfällt?
Naja, ich würde schon sagen, dass Liebe nicht politisch werden kann. Das halte ich für ausweglos. Ich denke schon, dass Liebe eher ein nicht privates, aber intimes Phänomen ist.
Also der 68er Satz, alles sei politisch. Auch die Liebe, den machen Sie so nicht mit.
Nein, ich habe mich auch explizit gegen dieses daraus entstandene, sagen wir mal, Konzept der freien Liebe gewendet. Nicht wahr? Also wenn man Liebe politisiert in dieser Weise, dass man dann zu irgendwelchen Programmen kommt, dann widerspricht es eben halt dieser von mir ja so betonten Mehrdeutigkeit, von der her man auch eine gewisse Vorsicht natürlich walten lassen muss mit diesem Phänomen. Das heißt also, nein, ich würde sagen, dass Liebe nicht politisierbar ist, dass sie sogar, und das ist das, was, das kommt ja auch vor, die griechischen Tragödien zeigen ein bisschen das, ja, nicht wahr? Wenn die Liebe gewissermaßen in den politischen Raum einbricht, dann ist sie eigentlich nur zerstörerisch. Sie ist zum Beispiel nie gerecht, nicht wahr? Also wenn Politik etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat, dann ist Liebe das Ende, weil denjenigen, den ich liebe, dem gegenüber, wie soll ich sagen, lasse ich keine Gerechtigkeit walten, sondern von vornherein zum Beispiel irgendeine Gnade.
Liebe ist Krieg, ist einer der Sätze, die hier...
Auch. Klar, natürlich ist Liebe Krieg. Nicht wahr? Ich habe gerade im Spiegel einen Artikel über diese Bewegung in Argentinien, Ni Una Menos, eine Bewegung, die sich gegen den Femizid in Argentinien wendet, aber das ist ja ein Problem überhaupt in dieser Form, verstärktes Problem in ganz Lateinamerika, sei es jetzt Brasilien oder in Mittelamerika, auch Mexiko. Es sterben einfach unglaublich viele Frauen in Liebesbeziehungen, also weil sie einfach von ihren Männern mit Benzin übergossen werden und angesteckt werden. Also ja, insofern
es soll sowas auch in Deutschland geben.
Ja, das ist richtig. Aber die Statistik zeigt, dass das mehr als doppelt so viel diese Form von Gewalt in Südamerika geben. Allerdings ist es auch hier so, ganz ohne Zweifel, dass Gewalt in Liebesbeziehungen, also wenn Liebesbeziehungen, selbstverständlich ein Problem ist. Also es gibt, glaube ich, 130 Frauen im letzten Jahr, die solchen Beziehungsmorden, wie man das nennt, irgendwie zum Opfer gefallen sind.
Ist das nicht auch schon ein Zeichen dafür, dass der Umstand, dass es diese andauernde Katastrophe von Beziehungsmorden gibt, ist das nicht schon ein Indiz dafür, dass Liebe nicht nur privat ist?
Naja, die, natürlich die rechtliche, also da auch im privaten Bereich oder im intimen Bereich es Rechte gibt, nicht wahr, ist es klar, dass Liebe an dem Punkt, ja, wie soll man sagen, zumindest die Rechtssphäre berührt. Wenn man Politik nun als den Bereich des Arguments und des Verhandelns von politischen Positionen versteht, dann ist das noch vielleicht ein bisschen was anderes. Aber natürlich, eine rechtliche Seite gibt es, wie soll man sagen, dem Recht entzieht sich die Liebe nicht, was allerdings nicht heißt, dass es sozusagen ein spezifisches Liebesrecht gibt, nicht wahr? Also ich meine, die Rechtssphäre gilt ja auch für jede Form von Mord. Ein Motiv der Gewalt ist eben halt die Verzweiflung in Liebesbeziehungen. Ja.
Ja, es gibt ein Stück, ich habe ja gerade gesagt, ich greife jetzt einfach mal so ein paar Beispiele rein. Ein anderes Stück, wo ich so dachte, okay, jetzt so ganz, ganz nur privat kann das nicht sein mit der Liebe. Das Stück heißt Interracial Couple. Mhm. Sie beschreiben, wie Sie in Princeton, Elite-Universität, den Satz hören. This is an interracial couple, so ungefähr. Nachdem, wenn ich es richtig erinnere, ein Schwarzer, ein Weißer gemeinsam, also ein Männerpaar, den Raum betreten hat. Und Sie stolpern darüber, dass man diesen Ausdruck Interracial Couple nicht so richtig gut auf Deutsch übersetzen kann. Man müsste statt Race Rasse sagen. Und im Deutschen hört man sehr schnell, dass man inzwischen sehr genau weiß, dass es genetisch jedenfalls sowas nicht gibt.
Mhm, ja.
Sie stolpern über diese Dissonanz zwischen diesen beiden Vokabeln, Englisch und Deutsch. Und vielleicht lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, was Ihnen dann so durch den Kopf geht.
Naja, zunächst einmal hat mich das überrascht, dass das jedenfalls nach Auskunft meiner Kollegen da in Princeton in Amerika möglich ist, das zu sagen, und dass es gleichsam auch positiv belegt ist. Es ist also nicht irgendwie... obwohl die politische Korrektheit in Amerika, also zumindest unter Intellektuellen in Amerika sehr wichtig ist, wurde das als völlig normal dargestellt. Ja, natürlich. Die Frage ist vor dem Hintergrund eines Problems wie des Rassismus, ob Liebe an der Stelle gewissermaßen eine Antwort sein kann. Also das klingt zwar ein bisschen romantisierend, selbstverständlich, aber diese Art und Weise, das lässt sich ja auch zum Beispiel bei bestimmten postkolonialen Philosophen feststellen. Es scheint ja irgendeine Anziehung zu geben zwischen Menschen, die aus, ja, sagen wir mal, diesen verschiedenen, ich nenne das jetzt mal Kulturkreisen und so weiter, stammt. Ja? Und diese Anziehung, die wird natürlich in der Liebe, wenn es um die Begegnung von Körpern geht, wie soll man sagen, unausweichlich. Man kann das ja man kann ja gewissermaßen das nicht ignorieren, man kann sie nicht blind
machen.
Man
kann nicht vom Körper absehen.
Man kann nicht vom Körper absehen, ich war in solchen Liebesbegegnungen. Ja, und da wäre das doch eine schöne Antwort auf den Rassismus, wenn man also diese Diversität gleichsam irgendwie auch erotisieren könnte. Das gibt es natürlich auch, und das ist auch nicht, man muss sich dem auch vorsichtig nähern, das ist klar, weil das...
Sie meinen das Kippen in Exotismus.
Ja, genau, sowas, ja. Das gibt es natürlich schon, und das ist auch nicht immer alles unproblematisch, aber sagen wir mal, der Hass, der eben halt im Rassismus herrscht, der sich ja gewissermaßen, wenn er sich biologisch ausprägt, auch auf ja, die Differenz der Körper bezieht, das ließe sich vielleicht eben gewissermaßen umdrehen und mit Liebe beantworten. Also wenn man diese Perspektive überhaupt erstmal zulässt, dass wir in Deutschland damit gewissermaßen, also gerade wenn man das Race nennt, ja, dass wir in Deutschland damit natürlich vorsichtiger, meiner Ansicht nach jedenfalls, vorsichtiger sein müssen, ist auch klar. Ja.
Aber gibt es denn eine Möglichkeit für diese Gratwanderung zwischen einerseits die Körper sehr anders sein lassen und sie auch als sehr anders zu sehen und andererseits kippen in Exotistisches zum Fetisch machen?
Naja, diese Gefahr besteht ja zum Beispiel schon in der Popkultur besteht diese Gefahr ohnehin, nicht wahr? Wenn wir eben halt die Präsentation zum Beispiel des schwarzen Körpers oder des farbigen Körpers, nehmen wir mal bei so irgendwie Beyoncé nehmen, dann ist das immer natürlich gewissermaßen, dann gibt's eine gewisse Ambivalenz. Also einerseits ist das schon ein Empowerment, ja, also das Zeigen eines Körpers, der zum Beispiel von Rassisten, also von Weißen oder so, abgelehnt wird, ja, das ist die eine Seite. Andererseits ist es natürlich schon auch wiederum natürlich, und das ist die Ambivalenz daran, das Bedienen bestimmter Fantasien, die eben genau diese Leute auch wiederum haben können. Also, ja. Und insofern ist das auch eine Sache, die ich nicht zu Ende entscheiden kann, sondern die ich nur in ihrer Ambivalenz oder in ihrer Vieldeutigkeit beschreiben kann.
Ja, also das, ich wiederhole mich da jetzt fast, aber das hat mich sehr angerührt bei diesem Buch, dass Sie bestimmte, das ganz stark sind so das Stolpern über Dinge, die Sie beobachten, das drüber nachdenken, das Wenden und am Ende hat man zwar Antworten, aber auch Fragen.
Also naja gut, die Philosophie ist also meiner Ansicht nach sowieso eher das Fragen stellen als das Antworten geben. Also das Antworten geben wäre ja immer das Ende der Philosophie, nicht wahr? Also das ist ja, also das, aber das würde ich ganz allgemein sagen, nicht wahr? Wenn wir irgendwie letztgültigen Antworten brauchen, dann sollten wir nicht anfangen mit der Philosophie, weil die eher die letztgültigen Antworten eigentlich zerbricht und uns wieder mit Fragen konfrontiert.
Ja. Es gibt einen Satz, der auch, glaube ich, gegen Anfang, und der Gedanke taucht dann später immer wieder mal auf, der ist aber sehr philosophisch, sehr stark, sehr ausschließend, eine These. Liebe und Freiheit schließen einander aus. Gilt das immer?
Das ist wiederum auch natürlich die Frage, wie man Freiheit an dieser Stelle versteht. Liebe ist in sich schon, kann man sagen, selbst eine gewisse Form von Freiheit. Allerdings verstehe ich hier unter Freiheit sowas wie eine aufgesteigerte, im Individualismus aufgesteigerte Selbstbestimmung, in der eigentlich für den anderen kaum noch Platz ist, nicht wahr? Also das, was uns auch im Zeitalter der Selbstvermarktung und Selbstausbeutung von dieser Wirtschaftsform gewissermaßen aufgedrängt wird, in erster Linie an sich selbst zu denken. Wenn ich das tue, als Geste der Freiheit, wenn ich das tue, gibt es tatsächlich keinen Platz mehr für Freiheit. Sondern da muss ich lernen, mich in der Freiheit, in der Liebe gibt es tatsächlich eher so etwas wie eine Bereitschaft auch zur Demütigung, also zur Abgabe von Freiheit, ja? Zur Aufgabe von Freiheit, zur Akzeptanz sogar einer gewissen Abhängigkeit.
Ja. Wir haben jetzt vor allem geredet über Liebe in Paarbeziehungen oder so. Was ist denn mit Kinderliebe? Gibt es da irgendwas, was das substanziell unterscheidet? Kommt jedenfalls in Ihrem Buch natürlich auch vor.
Ja. Ja, also ich denke schon, dass Kinderliebe, also die Liebe zu Kindern, auch da gibt es selbstverständlich eine bestimmte Form dieser Liebe, die in der katholischen Kirche ja teilweise, also Liebe, nicht wahr, praktiziert wird, die ich da auch sehr stark kritisiere. Also Missbrauch,
also das Gegenteil
und so weiter.
Von Liebe.
Genau, Missbrauch, genau, deswegen Liebe. Aber natürlich, die in der Begegnung mit Kinderliebe, sowohl aus der Perspektive des Kindes selbst, das man ja mal gewesen ist, als auch des Erwachsenen, der dann später ein Kind hat, lernt man etwas kennen, was in der Tat eigentlich ziemlich einzigartig ist und dass man selbstverständlich als Liebe bezeichnen kann. Ja.
Nächstenliebe, vielleicht als allerletzte Frage. Ist Nächstenliebe etwas, was Sie in irgendeiner Weise interessiert? Also um den Zoom mal ganz aufzumachen.
Ja, selbstverständlich kann man auch von der Nächstenliebe sprechen, und das tue ich ja auch. Es ist allerdings da nicht so ganz so einfach, diese Liebe mit dem, was wir als erotische Liebe betrachten, zusammenzunehmen. Nun, die Nächstenliebe oder gar Feindesliebe, wie sie ja von Jesus von Nazareth gepredigt wird, ist schon natürlich eine starke Zumutung für uns. Und ob man das tatsächlich dann noch mit dem verbinden kann, was wir in Liebesbeziehungen, in gelebten Liebesbeziehungen erfahren, das wage ich zu bezweifeln. Es ist aber als starke Zumutung natürlich auf jeden Fall bedenkenswert, ja.
Also die Liebe hat auch Zumutungen zu bieten. Ich finde, dass Sie über dieses unendliche Thema eine ganz, ganz schöne, reizende Form gefunden haben. Philosophie der Liebe, ganz herzlichen Dank an Sie, Peter Travny.
Ich danke Ihnen.